Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und das olympische Feuer, es ist erloschen, aber das Feuer hier bei uns, das brennt immer weiter. Und wenn ich sage uns, dann meine ich mich und Moritz. Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, es brennt überall, es brennt bei uns, es brennt auch bei dem einen oder anderen Bundesliga-Verein, aber ja, vor allem, wie du sagst, die Flamme in uns, die kann man nicht erlischen. Das ist so eine, ja, da gibt es ja manchmal so diese Wachsfackeln, die so gefühlt im Regen auch nicht ausgehen können, sowas sind wir, oder?
Absolut, also ich glaube, das ist nicht zu bestreiten und du hast es schon angesprochen, das ist eine interessante Woche gewesen. Ich glaube, auch wenn es vielleicht schwerfällt, Moritz, gerade für dich, wir müssen reinstarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Ja, ich hatte gehofft, Anton, wir machen nach der Anmoderation direkt wieder die Abmoderation. Aber gut, es muss natürlich auch in der Mitte so ein kleiner Hauptteil sein. Sehe ich ein. Ich fange an mit meinem ersten Sieger, der FC St. Pauli, denn sie haben ein... Ja, das ist jetzt wirklich mal ein 6-Punkte-Spiel gewesen, Anton, da zitiere ich dich gerne. Haben ein wahnsinnig wichtiges Spiel gewonnen gegen Bremen. Ich habe es irgendwie kommen sehen, was auch daran liegt, dass ich einfach sämtliches Vertrauen in meine Bremer verloren habe. Aber es war wirklich ich fand es ein unterhaltsames Spiel, auch wenn es natürlich nicht hohe fußballerische Klasse war, dieses 2-1 am Sonntagnachmittag /Abend. Und es war trotzdem unterhaltsam, weil einfach enorm viel gefightet wurde. Ich fand die Einstellung, die Herangehensweise beider Mannschaften, die kann man eigentlich nur, die kann man nur komplimentieren. Also das war wirklich eine klasse Einstellung, die da beide an den Tag gelegt haben. Und St. Pauli dann eben am Ende der Sieger, auch wenn es, finde ich, auf jeden Fall glücklich ist, wenn man sich die Spielanteile anschaut, am Ende ziehen sie es dann, haben die einzige Torschuss, die sie hatten im Spiel, zum 2-1-Siegtreffer reingemacht und gewinnen halt ein Spiel, das sie auf den Relegationsplatz befördert, die Bremer überholt. Einen Punkt stehen sie jetzt darüber und haben natürlich einfach sich aus diesen letzten beiden Rängen da raus befördert. Und das ist halt immer was auch für den Kopf, glaube ich, enorm wichtig ist, dass du dann theoretisch es in der eigenen Hand hast, nicht mehr direkt abzusteigen. Klar, wir haben jetzt noch eine Menge Spiele, die ausstehen, aber das war einfach ein immens wichtiger Sieg für St. Pauli da zu Hause gegen Bremen.
Ja, bevor ich jetzt selber irgendwie in irgendeine Art von Analyse oder so verfalle, ich meine, ich habe dich jetzt hier als Bremen-Fan, als quasi Experten. Ich würde dich einfach gerne mal fragen, so was, also woran liegt es, dass die Bremer einfach jetzt, ist es ja einfach seit November, nicht mehr gewonnen haben? Und also was sind so deine Kernpunkte? Klar, wir hatten das Stürmerthema, es fehlen die Tore, der Knipser, aber ist es nur das? Ich meine, du kannst ja dann am Ende auch argumentieren, wenn du halt nur das eine Tor machst, klar, das ist jetzt immer leichter als gesagt, aber dann halt irgendwie hinten die Bude dicht gegen St. Pauli, die auch sicher nicht mit einer riesig breiten Brust dann da gerade aufspielen. Und solche Spiele dann zu verlieren, also ich meine, das macht ja auch nochmal was mit einer Mannschaft. Du hast es gesagt, es war wirklich mal im wahrsten Sinne des Wortes, wer hat es gedacht, ein 6-Punkte-Spiel. Aber wirklich, jetzt ist ja genau das Gegenteil eingetroffen von dem, was sich alle Bremer erhofft hatten mit diesem Spiel. Nämlich, dass man sich Distanz schaffen kann zu St. Pauli. Nein, sie wurden sogar überholt von St. Pauli. Und wo genau würdest du jetzt ansetzen? Trainer wurde gewechselt. Die Mannschaft hat ja nominell keine schlechten Spieler, also Bundesliga-taugliche Spieler, aber es klappt einfach nicht. Was glaubst du, ist da so der Hauptgrund dran?
Ja, du hast es schon gesagt und ich finde, Nils Petersen hat es gestern bei uns als Experte sehr gut zusammengefasst während des Spiels. Er hat gesagt, zwischen den Strafräumen außerhalb der Box, hat er gesagt, ist Bremen für ihn eine durchschnittlich bis überdurchschnittliche Bundesliga-Mannschaft, aber im Strafraum sind sie einfach offensiv ein Abstiegskandidat, weil da eben im Sommer und jetzt auch im Winter einfach verpasst wurde, sich so aufzustellen, dass man Leute hat, bei denen man sagen kann, denen trauen wir einfach 5, 6, 7, 8 Tore zu. Davon brauchst du mehrere oder du brauchst halt einen, der zweistellig trifft, dann reicht das in der Regel. Und davon haben sie halt einfach niemanden. Kannst nicht jedes Jahr von Jens Day gerettet werden, der zweistellig Tore schießt. Die letzten Jahre hatten sie eben auch nochmal einen Duxch zum Beispiel, der eben zuverlässig Tore gemacht hat, was ich über den oder von dem Abgang im Sommer gehalten habe, habe ich ja auch schon öfter gesagt, fand ich einfach unnötig, den für so wenig Geld wegzuschippern, weil er einfach ein zuverlässiger Torjäger war, egal was man sonst von ihm gehalten hat. Und jetzt siehst du halt einfach den Unterschied. Also man muss hier mal klar vorneweg sagen, St. Pauli hat dieses Spiel durch Glück gewonnen, dass Bremen die Chancen vorne so schlecht verwertet hat. Ja. Sie haben eine gute Torchance gehabt, das war dieses 2-1 von Fujita. Das 1-0 von Wahl ist ein horrender Torwartfehler von Mio Backhaus. Das kommt dann auch noch dazu, das hatten sie die letzten Wochen nicht. Das war dann noch der letzte Fleck auf der Bingo-Karte, der noch nicht abgehakt war. Ist einfach super bitter, so ein Auftitscher auf diesem nassen Rasen, den er einfach dann irgendwie falsch liest. Und trotzdem musst du einfach die Chancen reinmachen. Ich habe mir noch die Statistiken hier angeschaut. St. Pauli gewinnt dieses Spiel mit 2-1 und haben 0,20 X-Goals. Mhm. Bremen steht bei 1,55 am Ende. 13-4 Schüsse, aber 11 Schüsse im Strafraum abgegeben, die Bremer. Aber halt, wenn du das Spiel gesehen hast, da war ein Abschluss schlechter als der nächste. Es ist wirklich unfassbar, wie schwach die Bremer im Abschluss sind. Das ist Wahnsinn. Also da gab es wirklich Chancen, die sie bis zum letzten Pass wirklich ordentlich ausgespielt haben. In der ersten Hälfte wirklich viele Konter gefahren, die gefährlich hätten werden können. Und dann wird der letzte Pass nicht hundertprozentig gut gespielt oder einfach der Abschluss völlig vergeigt. Und das ist Wahnsinn. Also du hast wirklich Screenshots von Momenten, wo der Abschluss getätigt wird. Und dann sagst du dir, okay, nicht schlecht, sieht alles gut aus, davon machen sie 2-3 Tore. Und davon ist nicht mal einer aufs Tor gegangen. Also es war wirklich verrückt, und das sieht man die letzten Wochen immer wieder, wie sehr die Bremer einfach am Abschluss hadern und wie schlecht sie da sind. Und ich meine, du hast wieder das Spiel ohne einen Mittelstürmer gestartet. Dass man jetzt nicht Keke Top von Anfang an reinschmeißt, finde ich richtig. Aber man hätte zum Beispiel, finde ich, Milosevic mal die Startelf zutrauen können. Der macht dann auch das 1-1, war auch so ein absolutes Stochertor, aber eins, was halt ein Stürmer macht. Gutes 1 gegen 1 von Bangula außen, der mal wieder in der Startelf stand zum Glück. Und wie ich finde, kommt dann immer ein bisschen schlecht weg, weil du halt in so einem Kampfspiel jetzt nicht immer die vielen glanzvollen Aktionen hast. Aber du siehst einfach, dass er oft auch so schwierige Situationen lösen kann im Vergleich zu vielen anderen im Kader. Und der dann halt die Flanke reinbringt, gibt so ein kleines Gewimmel. Und Milosevic, dessen erster Abschluss geblockt wird, der nimmt ihn dann nochmal mit dem Oberschenkelgedanken schnell an. Das ist auch technisch sehr, sehr anspruchsvoll. Sah am Anfang aus, als könnte es vielleicht die Hand gewesen sein, war aber der Oberschenkel. Und dann haut er ihn rein. Und dann bist du direkt wieder im Spiel. Und dann, wie gesagt, ein guter Angriff von Pauli, der aber auch entsteht, weil man spielt es natürlich gerne hinten spielerisch raus. Dann war irgendwann alles zu. Und dann wird ein Chip gespielt, ich weiß nicht, ob es ein Verteidiger war oder Backhaus selbst, an den Mittelkreis, auf den kleinsten Spieler im Bremer Kader, in dem Fall war es Schmid oder Puertas, auf jeden Fall einer, der kein Kopfballmonster ist. Und der wird dann in der eigenen Hälfte am Mittelkreis angechippt, wird natürlich im Kopfballduell geschlagen und dann fliegt ihnen der Ball um die Ohren, wird dann auch gut ausgespielt von Pauli. Auch da kommt Puertas noch mit einer Grätsche rein, der Ball flutscht ihm dann so unter den Beinen durch. Es ist nicht gut, aber man hat auch das Gefühl im Moment, wenn man mal die Abschlüsse vorne weglässt, das hat Friedl auch ganz gut im Interview danach gesagt, hinten kassierst du aus den dümmsten Sachen Gegentore. Und man muss auch ehrlich sagen, man hat das Gefühl, jedes Bremer Spiel läuft gerade so ein bisschen 49, 51 aus der eigenen Sicht. Man hat einfach super krass viel Scheiße am Schuh. Ich finde, alles andere, auch jetzt seit Tune da ist, ist jetzt von der Einstellung her gar nicht schlecht. Sie waren ja auch gegen Bayern solide dabei, hatten, glaube ich, gleich viele oder sogar mehr Abschlüsse, auch wenn die natürlich wieder schlecht waren, aber trotzdem, die Einstellung ist in Ordnung. Mir da jetzt auch super viel reininterpretiert mit, dass dann der weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der quasi der Capo der Ultras ist dann aufs Feld gegangen nach Abpfiff und hat die Mannschaft quasi abgefangen an der Strafraumkante und hat gesagt, geht mal lieber nicht zu den Fans. Sonst okay, gibt es da vielleicht was zu hören, was ihr nicht hören wollt. Mhm. Finde ich auch, also da jetzt einen Bruch zwischen Fans und Mannschaft zu sehen, finde ich absolut Schwachsinn. Ich finde es völlig in Ordnung zu sagen, Leute, jetzt gerade ist vielleicht nicht der Moment, an dem wir nochmal uns austauschen. Ich glaube, die Ultras sind da jetzt auch nicht dafür bekannt, direkt da mit einem kühlen Kopf sachliche Argumente vorzubringen nach so einem Spiel. von daher alles in Ordnung, finde ich völlig okay. Da wird jetzt teilweise schon davon berichtet, irgendwie beim Kicker oder so, dass die Fans der Mannschaft den Rücken kehren. Völliger Schwachsinn. Also die haben in der 89. Minute beim 1-2, als sie gesehen haben, da geht vorne nicht nichts mehr rein, haben sie noch mit den Fahnen geweht und so. Das ist einfach Quatsch. Trotzdem bleibt vorne das Riesenproblem, dass sie keine Torschützen haben. Gab auch in der ersten Hälfte immer wieder Szenen, wo jetzt ein Jinma oder so, der auch wieder schlecht war, aber sich dann außen durchsetzt, Flanken reinbringt. Und Nils Petersen auch als Stürmer natürlich hat es gut analysiert. Da sind 3-4 Leute, die so am Elfmeterpunkt im Rückraum sind und der Ball kommt halt scharf vor den Fünfer. Da ist nicht mal jemand, der so im Kopf denkt, jetzt stelle ich mich in die, versuche mich in die Position zu stellen, wenn da gleich die Flanke kommt. Das ist eigentlich relativ klar. Ein Jimmer rechts außen geht an die Grundlinie, da wird ein scharfer Ball reinkommen. Und nicht einer geht da überhaupt vorne rein, um in der Position zu sein. Du musst es gar nicht verteidigen als Gegner, weil da niemand in der Position steht. Das wäre vielleicht mit einem Mittelstürmer in der ersten Hälfte auch anders gewesen. Trotzdem verstehe ich es dann nicht so ganz. Wenn du siehst, draußen steht einer, der sich im 1 gegen 1 allein wegen seines Tempos mal durchsetzen kann, dann muss ich doch mal irgendwie in den Fünfer oder zumindest Richtung Tor vorstoßen, um wenigstens mal die Möglichkeit zu haben, falls der Ball da hinkommt, irgendwie einen Abschluss zu setzen oder in die Nähe zu kommen. Ist nicht passiert. Von daher Riesenproblem natürlich, dass die Offensive oder gerade der Sturm so schlecht besetzt ist. Man hat im Sommer gedacht, holen wir uns Boniface, der wird uns nach Europa ballern. Wenn der halt komplett wegfällt, dann hattest du halt niemanden, der den irgendwie auffangen kann. Hat dann im Winter einen geholt mit Milosevic, der aus einer schwächeren Liga kommt, der jetzt 2 Tore gemacht hat. Der, finde ich, auch einen ganz guten Eindruck macht, wenn er spielt. Aber wenig ist natürlich auch jung. Deswegen da brutal schlechte Transferarbeit geleistet. Und man hat auch nicht ganz das Gefühl, dass die sportliche Führung da den Ernst der Lage erkannt hat im Wintertransferfenster. Und sonst muss ich aber ehrlich auch sagen, als Fan, der, glaube ich, seit ich Bremen-Fan bin, nicht so abgestumpft war und so emotional irgendwie müde von diesem Verein, nicht mal in der Saison, in der sie abgestiegen sind, dass sie auch einfach Scheiße am Schuh haben und wirklich Pech haben auch. Also, dass St. Pauli halt dieses 1-0 macht durch einen Torwartfehler, ist super unglücklich. Klar kannst du die Flanke verhindern, aber du kannst auch nicht jede Flanke verhindern. In der Regel hält Backhaus den, der übrigens danach auch viel aufgebaut wurde von seinen Teammates und von Tune im Interview danach. Ist natürlich klar, dass sowas mal passieren kann und im Abstiegskampf sowieso. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht gut gespielt. Hinten sehr viel Pech, finde ich auch. Und eben dann vorne einfach viel zu schlecht, um mal so ein blödes Gegentor auszugleichen. Und deshalb, leider jetzt der 13. Spieltag in Folge, in dem sie keinen Sieg holen. Nächste Woche gegen Heidenheim. Das zu Hause ist dann einfach, wird dann noch viel mehr von Angst geprägt sein als jetzt die letzten Wochen. Trotzdem ist natürlich mit einem Punkt Rückstand auf dem Relegationsplatz alles andere als die Messe gelesen. Bei wie viel sind es noch? 11 Spiele, 12 Spiele? Also ja, man muss dann ab und zu auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist jetzt nicht so, dass die schon ihre Zweitliga-Tickets buchen.
Das war schon eine sehr gute, ausführliche Analyse von dir. Machen wir ein ganz kleines Bremen-Spezial und noch eine Frage weiter, die hätte ich nämlich noch an dich. Du hast die sportliche Führungsebene schon angesprochen und jetzt gilt's ja, was du auch gerade nochmal richtig gesagt hast, in diesen verbleibenden Spielen irgendwie die Kurve zu bekommen. Und die Ansätze sind da, das Pech ist irgendwie mit dabei. Das finde ich übrigens auch sehr interessant beim Fußball. Dieser Satz, na, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, der stimmt halt einfach. Also, weil irgendwo ist eine, ich sag mal, psychologische Komponente immer noch mit dabei. Das kennt jeder, der mal gespielt hat, weil das sind ja, müssen wir nicht drüber reden, allesamt unendlich gute Fußballer, die Creme de la Creme. Die wissen, wie man aus 11, 12 Metern eine Flanke oder sowas ins Tor bringt, auch bei den Top-Gegenspielern. Aber es klappt einfach nicht. Das ist Wahnsinn, was da manchmal zusammenkommt, wenn du halt eben in so eine Serie, so eine Negativspirale rutscht, dass dann plötzlich die besten Spieler aus den besten Chancen so wenig machen. Meine Frage allerdings, wie gesagt, zur sportlichen Führungsebene. Muss da auch noch mal ein Signal kommen? Muss da jetzt zum Beispiel ein Niemeyer oder Fritz vielleicht sogar noch in der Saison gehen, um noch mal ein Signal zu senden, um noch mal vielleicht den letzten Impuls zu geben? Wir versuchen alles, um auf jeden Fall die Klasse zu halten. Wir sind auch nicht zu schade, uns da von irgendwelchen wichtigen Leuten zu trennen.
da ich nicht glaube, dass das einen Impact auf die Mannschaft hat und auf die Performance der Mannschaft, ist es mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, dass es während der Saison passiert. Ich glaube nicht, dass die Spieler sich jetzt sagen, ah ja, geil vom Verein, jetzt haben sie den gekillt, der uns hier in diese Scheiße gebracht hat. Jetzt können wir ja Spiele gewinnen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich eine Korrelation gibt.
Ja, aber, wenn ich da so reingrätsche. Vielleicht ist, also du weißt ja nicht ganz genau, wie sehr jetzt zum Beispiel auch Niemeyer oder so an der Mannschaft dran ist. Also jetzt, natürlich, sagt ihr jetzt nicht, der spielt nicht, aber ich meine, die sind ja auch da, die reden ja auch. Kann ja auch sein, dass die, als Beispiel jetzt, ich will jetzt bloß gerne eine falsche Saat sehen oder so, aber ne, dass die Mannschaft sagt, Mann, wieder der Peter, der hat mich hier beim Training schon wieder 30 Minuten abgefuckt, übertrieben gesagt, ne, aber also hat mich voll gelabert oder so, nein, aber weiß ich ja nicht, ne, es kann ja trotzdem, wie es manchmal bei einem Trainerwechsel ist, vielleicht nochmal ein Impuls sein, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Natürlich ist die sportliche Führung am Ende nicht die, die auf dem Platz steht.
Ich glaube nicht, dass die da wirklich so an der Mannschaft dran sind. Ich glaube, dass das, so war es zumindest in der Vergangenheit immer, dass da der Trainer auch dem die Autorität gegeben wird, dem der soll seine Arbeit machen. Würde mich sehr wundern, wenn Fritz oder Niemeyer die da irgendwie reinreden und wirklich in taktische, in spielerische Themen irgendwie sich einbringen, die sich auf die Spiele konkret beziehen. Außer man sagt jetzt, okay, wir haben ja gerade das Gefühl, der Tune macht völlige Scheiße, aber das, glaube ich, ist nicht der Fall. Der ist jetzt auch erst seit 3 Spielen da. Von daher glaube ich eben, wie gesagt, nicht, dass die so einen großen Einfluss nehmen im Day-to-Day Business sozusagen, aber auf den Ausgang der Spiele. Sie haben natürlich diesen Kader zusammengestellt und sind deshalb verantwortlich dafür. Aber deshalb wäre für mich ein Rauswurf von Fritz oder Niemeyer, die beide fliegen müssen im Sommer. Da bin ich ganz sicher oder lege ich mich fest. So viel schon mal vorweg. Aber wäre das jetzt für mich kein wirklicher Push für die Mannschaft, glaube ich. Kann natürlich sein, ich gucke nicht in die Mannschaft rein. Kann sein, dass da Leute dabei sind, die sagen, die wirklich einen Groll hegen auf den einen oder anderen oder beide, weil sie sagen, die haben den Kader schlecht zusammengestellt. Kann ja auch sein, dass ein Führungsspieler so pisst ist, dass er sagt, wenn die gehen würden, dann würde mich das nochmal voranbringen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Führungsspieler, so ein Friedl oder Schmied, die Abstiege mitgemacht haben und auch wieder hochgekommen sind, dass die selbst wissen, es liegt am Sportlichen, es liegt an uns. Und deshalb wäre das, glaube ich, aktuell rein Fanservice. Das liest so seit 3-4 Monaten, dass die beiden rausfliegen sollen. Deswegen, das würde die Fans sicherlich freuen. Und deshalb, glaube ich, musst du es im Sommer machen, weil wenn du daraus keine Konsequenzen ziehst aus dieser Saison und aus diesem zusammengestellten Kader, dann wäre das wirklich ein Offenbarungseid. Und dann, glaube ich, würdest du auch zur neuen Saison, egal in welcher Liga, echt Probleme haben, dass dir wirklich hartgesottene Fans, teilweise Ultras, irgendwie fernbleiben von den Spielen, weil die sagen, sorry, also so verblendet kannst du nicht sein, diese Saison noch irgendwie schön zu reden und nicht personelle Konsequenzen zu ziehen. Wahrscheinlich wäre der Abstieg dafür ein Katalysator, dass man dann eher diese Entscheidung trifft. Wenn man vielleicht gerade noch so drin bleibt, dann könnte man mal wieder, was man ja vor dem Abstieg auch ein paar Jahre lang getan hat, sich das schönreden, sagen, war doch gar nicht so schlimm, ist doch gut gegangen am Ende. Deswegen, ich erwarte es im Sommer. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie einen Einfluss hätte. Daher, glaube ich, sollte man da jetzt irgendwie die beiden so viel wie möglich aus den Medien raushalten und versuchen, Tune und die Mannschaft ihren Job machen zu lassen.
Und damit ist das Bremen-Spezial beendet. Ich bin sehr gespannt. Es ist einfach ein Verein, der für mich in die Bundesliga gehört. Es ist eine höchst prekäre Situation. Und dieses Spiel hat wirklich Spuren hinterlassen, wie man sieht. Deswegen war es mir auch wichtig und fand ich auch gut jetzt, dass wir zum Start mal da so ein bisschen tiefer mit reingestiegen sind. Keine Angst, Leute, wir machen jetzt nicht zu jedem Spiel die 20 Minuten voll, aber das war für mich, dieses Spiel St. Pauli gegen Bremen, vielleicht das Spiel des Wochenendes, weil einfach die meiste Brisanz dahinter steckte. Und ja, gerade aus Bremer Sicht einfach unglaublich enttäuschend mit auch der Art und Weise eben, wie sie gespielt haben. Finde ich, hast du sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und dementsprechend, ja, es geht ja genauso dramatisch weiter, ne? Also ich freue mich quasi schon auf die nächste Woche, wenn wir dann drüber sprechen können, wie es zu Hause gegen Heidenheim lief. Denn ja, da ist dann ähnlich viel Feuer drin, auch gerade was die tabellarische Situation angeht. Springen wir aus dem Keller an die Spitze. Ich darf meinen ersten Gewinner verkünden. Die Bayern, wer hätte das gedacht? 3-2 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt. Das wurde hinten raus nochmal ein bisschen spannend, als da Kimmich und Kim eine Einladung vergeben haben zum Anschlusstreffer. Aber ja, die ersten 70, 75 Minuten, die waren schon mal wieder eine Machtdemonstration der Bayern. Man kann es gar nicht oft genug sagen, ne? Diese Tore von Kane, das ist ja der Wahnsinn. Also außerhalb des Strafraums diese Schlenzer fast schon in die Ecken, ob mit rechts oder jetzt mit links. Unfassbar. Also der ist weiterhin auf Kurs. Ja. Torrekord von Robert Lewandowski, jetzt schon sein 28. Tor in dieser Saison. Und ja, dass es hinten raus nochmal spannend wird.
Ganz
ja,
kurz, vielleicht die präziseste Abschlusstechnik, die ich je bei einem Stürmer gesehen habe in meiner Zeit als Fußballzuschauer. Vielleicht bolder Take, aber also.
Ja, so das ganz, ist, das ist wie eine Maschine.
Der macht den damit Geodreieck aus 49 Metern, wird er den flach ins Eck unterbringen, da bin ich mir sicher. Also, das ist unglaublich.
Ja, seine Technik auch am Ball sieht man ja auch immer wieder in diesen Situationen, wo er sich in den Spielaufbau mit einschaltet und dann plötzlich einfach so aus der Drehung einen perfekten 50-Meter-Ball in den Lauf von Olysee aus der eigenen Hälfte oder sowas schlägt. Also was der am Ball und vor allem mit dem Ball kann, also im Sinne von mit dem Ball als Schuss, sei es als Pass oder als Torschuss, ist nicht von dieser Welt, wirklich. Also wie du sagst, mir würde jetzt spontan so auch keiner einfallen, der das, zumindest wenn man das so sieht quasi jetzt eigene
Kategorie. Ich sage ja bewusst präzises.
Genau, also, genau. Ja.
Es gibt natürlich Stürmer, es gibt natürlich Leute wie Ronaldo, wie Messi, die auch unfassbar viele Tore, mehr Tore geschossen haben als Kane. Aber wenn ich mir jetzt einfach überlege, wie der aus vermeintlich nicht brandgefährlichen Situationen die Dinger so perfekt unterbringt, dass der Torwart nichts machen kann. Ja. Und die halt auch nicht mit einem Knuckleball mit 140 km/h unter die Latte donnert, sondern einfach mit der Innenseite da reinschlänzt. Das ist so unfassbar genau und trotzdem mit genug Power. Das habe ich so jetzt nicht im Kopf, bei wem ich das noch gesehen haben sollte, auch bei den besten Torjägern der Welt, die dann vielleicht in manchen anderen Attributen besser waren, aber das ist für mich einzigartig.
Spielt da schon ganz oben mit. Ihm war dann auch irgendwie ein bisschen langweilig, 3-0 geführt, dann hat er erstmal einen Elfmeter verursacht, genau bei so einer Szene, wo er im eigenen Strafraum mit ausgeholfen hat. Ist einfach bitter, kommt da zu spät, kann mal passieren. Aber was ich interessant finde, wie würdest du es jetzt einschätzen? Weil bei Frankfurt hat man eher so ein bisschen drüber geredet, der Start unter Riera war ordentlich bis gut. Bei den Bayern jetzt irgendwie wirklich Zählbares mitzunehmen, ist unrealistisch. Wenn es klappt, toll. Wenn nicht, ist wichtig die Art und Weise. Und ich finde, das 2-3 aus Frankfurter Sicht liest sich jetzt am Ende gar nicht so verkehrt. Aber wie ich schon sagte, so 75 Minuten waren sie schon eher chancenlos, muss man fast sagen. Also dass es dann hinten raus jetzt auf dem Papier so aussieht, vielleicht für die Köpfe nicht schlecht, aber ja, die Bayern waren da schon deutlich, deutlich spielüberlegen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich trotzdem nicht zu hoch hängen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die zeitliche Verteilung war, aber was jetzt irgendwie Ballbesitz oder gespielte Pässe oder so angeht, sind sie auch relativ auf Augenhöhe gewesen. Das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, weil man sagt, oh, dann waren sie ja eigentlich, wären sie eigentlich quasi berechtigt gewesen, das Spiel unentschieden zu spielen, was am Ende drin gewesen wäre. Da gab es ja noch Chancen, Götze zum Beispiel knapp über die Latte, da hätte es auch 3-3 stehen können, aber ich bin voll bei dir, die Bayern hatten es voll im Griff bis zu diesem Elfmeter in der 77. Minute, ja, von daher, Kompany hat es danach auch richtig gesagt, finde ich, man darf zum einen nicht jetzt irgendwie denken, die Bayern haben hier irgendwie 90 Minuten lang gewackelt, was nicht der Fall war. Sie haben 3/4 des Spiels, haben sie klar bestimmt. Und dann musst du trotzdem natürlich auch für die interne Aufarbeitung, musst du dann eben auch öffentlich sagen, Leute, hinten raus müssen wir das ein bisschen cleverer machen, wenn du gegen eine Top-Mannschaft international spielst oder lass es 2-Tore-Führung nur sein, dann kannst du halt hinten raus dich um einen Sieg bringen, der eigentlich bis dahin ungefährdet wirkte. Von daher ist es schon wichtig aus Bayern-Sicht. Trotzdem finde ich, die Frankfurter haben es nicht schlecht gemacht, auch wenn sie 3-0 hinten lagen, einen Großteil des Spiels. ja, wie gesagt, ich bin eh Vertreter, Spiele bei Bayern nicht zu krass zu bewerten, weil es einfach nicht so viel aussagt, finde ich, wie andere Spiele. Aber ja, ich finde nicht, dass man sich jetzt hier direkt fragen muss, ob der Riera-Effekt verpufft ist oder so.
Nein, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, alles in allem war das eher positiv zu bewerten, wenn man denn so will. Also so positiv, wie man eben eine Niederlage letztendlich bewerten kann. Dann springe ich weiter und es gibt jemanden, der es back-to-back in unsere Spieltagssieger geschafft hat. Ein einzelner Spieler und das vollkommen zu Recht. Wir haben letzte Woche noch drüber diskutiert. War das schon ein Traumtor, was er da geschossen hat? Ich glaube, er hat es gehört und sich gesagt, das nimmt er persönlich. Und jetzt zeigt er uns mal wirklich, was für Traumtore der schießen kann. Ragnar Ache mit dem Tor der Saison, muss man sagen. Gut, da gab es das von Vuskovic. Ich finde es spannend. Wir können gerne gleich drüber reden. Aber absoluter Wahnsinnsfallrückzieher beim 2:2 der Kölner gegen Hoffenheim. Und ich fand es ganz interessant. Sami Khedira hat gesagt, der letzte Fallrückzieher, der so unfassbar war, den ich gesehen habe, war der, wo ich 5 Meter daneben stand. Natürlich der von Cristiano Ronaldo gegen Juve. Hatte ähnliche Züge. Unfassbares Traumtor. Ich glaube, jetzt kann mir da wirklich gar keiner mehr widersprechen. Letzte Woche, ne, war es eher so die Ballkontrolle und Mitnahme, die es für mich zu einem Traumtor gemacht hat. Das ist einfach Artistik pur. Man kann argumentieren. Ja, letzte Woche, stimmt, war er gar nicht in den Gewinnern. Ich erinnere mich, er war in den Verlierern. Ja, ich habe deinen kritischen Blick doch gesehen, du hast vollkommen recht. Er war in den Verlierern, trotz seines Traumtors, weil es eben zu nichts gereicht hat. Jetzt kann man sagen, 2:2 Köln gegen Hoffenheim, das ist doch schon mal ein Teilerfolg. Dementsprechend, finde ich, kann man ihn hier auch als Gewinner führen. Aber auch unabhängig davon, ich hätte ihn diese Woche genommen, weil das Tor wird es, ja, zu dem Tor der Saison mindestens mal schaffen. Ich weiß es nicht. Was denkst du?
Ja, würde es. Also bin ich mir recht sicher. Es sei denn, wir sehen ja noch ein krasseres, aber also Stand jetzt auf jeden Fall Tor des Jahres. Und du hast richtig gesagt, also das Spiel können sie 1:8 verlieren und den hätten wir hier als Sieger drin gehabt. Das war unfassbar stark. Ja, ich finde es auch noch einen Ticken besser als das von Vuskovic, einfach weil ich finde, es war noch ein bisschen mehr geplant und gewollt als Vuskovic, der das technisch überragend macht, aber der halt einfach die Hacke hochzieht, weil er ihn nicht anders nehmen kann. Und deshalb für mich in dem Fall, die Flanke kommt rein von El Mala, glaube ich, ne, und Ache ist der Einzige im Strafraum weit und breit, der kann nichts machen, der kann ihn auch nicht annehmen, und du siehst richtig, wie er so 2-3 Schritte tippelt und sich in Position bringt, und dann ist es einfach Weltklasse. Und also, ich fand den schon immer gut die letzten Jahre, auch in der zweiten Liga hat er ja teilweise echt auch Verletzungspech bei Lautern zum Beispiel, aber wirklich ein Top-Stürmer. Und also der könnte halt im Sommer auch wieder weg sein, weil er jetzt, finde ich, schon Anlagen gezeigt hat, die viel mehr versprechen als die Torquote, die er aktuell hat, die trotzdem nicht schlecht ist.
Ja.
Von daher Wahnsinnstor und echt ein Superspieler.
Ja, eine
schön wieder einen Ragnar in der Liga zu haben, nach Ragnar Klavan damals.
Ja, man merkt einfach, die Liga braucht einen Ragnar. Also ja. Wirklich, nee, aber wie du sagst, ich fand den auch schon immer super. Tolle Anlagen gehabt, immer wieder ein bisschen zurückgeworfen, wie du richtig sagst. Und jetzt hat er eben verdienterweise die Bühne Bundesliga und die nutzt er aber mal so richtig gut. Also das ist ja heutzutage auch in Zeiten von Social Media, ne, darf man immer nicht unterschätzen, sage ich mal. Weil so ein Tor geht natürlich auch um die Welt bei Instagram oder was auch immer. Und dann plötzlich gucken dann die Leute von überall mit drauf. Warte mal, Ragnar Ache, der ist es.
Al-Itti tippt gerade schon die Nullen ein.
Ey, wer weiß. Also ich meine, ganz ehrlich,
ja.
Mich wird das heutzutage nicht mehr überraschen. Also was die da teilweise schon für Spieler auch verpflichtet haben, von denen man vorher nichts gehört hat, und plötzlich verdienen die da 10 Millionen oder sowas. Alles ist möglich. Nein, aber unabhängig von dem Ganzen, einfach eine Bereicherung für die Liga und natürlich auch eine Bereicherung gerade für die Kölner, sportlich gesehen. Denn dank seines Traumtores, holen sie eben einen Punkt gegen Hoffenheim, der noch ganz, ganz wichtig werden kann.
Weißt du, wie die Kölner ihn begrüßen, wenn er morgens zum Training kommt?
Erleuchte mich.
Ragnar, mein Ach. Oh, die Gehirne verrocken hier langsam, wenn der Zweimann macht. Okay.
Ah, schön.
kurze 5 Minuten Timeout und dann sind wir wieder da. Mein zweiter Sieger ist der erste FC Heidenheim, die das Spiel nicht mal gewonnen haben gegen Stuttgart. Das war das letzte des Spieltags am Sonntagabend, aber die super gespielt haben. Das war, also, du hast gesagt, St. Pauli-Bremen-Spiel des Spieltags, weil, klar, da ging es um viel und weil sie halt eben Tabellennachbarn waren und jetzt immer noch sind. Für mich aber, glaube ich, vom Unterhaltsamkeitsfaktor ist das für mich an erster Stelle. Heidenheim-Stuttgart, die haben wirklich sich alles gegeben. Da ging es hin und her, super viel Drama, auch teilweise echt schöne Tore. Heidenheim wirklich top eingestellt gewesen. Ehren Dingschi sein erstes Tor gemacht, wieder für die Heidenheimer seit der Rückkehr. Und die haben wirklich eine richtige Party gefeiert und am Ende sich ja mit einem Punkt belohnt, wo man sagen kann, 85. wenn du da führst, wäre so ein 3-2 natürlich dann auch schön gewesen. Auf der anderen Seite kann Stuttgart hinten raus auch noch 4-3 gewinnen. Undav, der macht dann ja kurz vor der 90, macht er das 3-3 und dann hat er noch eine Riesenchance aufs 4-3. Auch Undav übrigens gerade in so einer Form, wo du das Gefühl hast, der kann in jedem Spiel 5 Tore machen, finde ich.
Ja.
Und deswegen vielleicht am Ende in Ordnung dieser Punkt, auch wenn es natürlich irgendwo wehtut, wenn du mehrmals führst gegen Stuttgart. Aber finde ich eine super tolle Leistung, die ihnen natürlich Rückenwind geben kann fürs nächste Mal, wenn sie nach Bremen reißen.
Das wollen wir jetzt mal aus deiner Sicht nicht hoffen. Nee, aber du hast es richtig gesagt. Also bei Heidenheim, es ist irgendwie so ein lachendes und weinendes Auge, weil ich finde, es gibt so Wochen, also dass sie jetzt da stehen, wo sie sind, meine ich damit. Es gibt so manche Wochen, wo man wirklich deutlich sagen muss, das ist zu wenig, so auch für die Bundesliga, da reicht es dann eben noch nicht. Und dann gibt es sowas. Und dann
wurde mir damals auch gesagt von meinem Jugendtrainer.
Ja, gut, ich hätte es geschafft, aber dann kam diese Knieverletzung da. Weißt du, das ist dann immer bitter gewesen.
Scout war gerade die Bratwurst holen, ey, als ich mein Acher-Tor geschossen habe.
Erzählen Sie heute noch von einem Dorf. Also ich meine, zumindest ich, wenn ich da bin, erzähle ich, dass ich das mal irgendwie damals gemacht habe. Ich habe wirklich mal ein Freiburg-Tor gemacht. Naja, und dann gibt es solche Spiele bei den Heidenheimern, wo du dir denkst, ey, das ist so irgendwie eine geile, sympathische Truppe, die immer sich voll reinwirft, die für spielerische Highlights sorgen kann, die Moral zeigt, die richtig Bock hat, die diese Liga halt auch auf ihre Art und Weise bereichert, so als, wo wir gerade bei Dorf sind, mehr oder weniger kleiner Dorf, einer wird dem nicht ganz gerecht, aber du weißt, was ich meine. Und ja, trotzdem ist es so, dass sie ja wirklich viel zu wenig Punkte haben. Du hast sie jetzt als Gewinner geführt, was ich richtig finde, weil natürlich auch der Ausgang des Spiels zwischen St. Pauli und Bremen den Heidenheimern hier in die Karten spielt, wenn wir schon drüber gesprochen haben. Nächste Woche geht's gegen die Bremer und wenn sie das gewinnen sollten, dann sind sie plötzlich wieder voll drin. Und das haben wir ja wirklich jetzt wochenlang gesagt, dass wir es eher nicht glauben oder eigentlich schon seit Beginn der Saison, dass wir es nicht glauben. Und jetzt sind sie in einer Situation, wo sie wirklich aus eigener Kraft sich wieder voll in Richtung Klassenerhalt bringen können. Und dementsprechend, ja, finde ich, ja, wie gesagt, ich bin da zwiegespalten, weil Heidenheim Bundesliga-tauglich, weiß ich nicht, aber irgendwie einfach super sympathisch und dann immer wieder für solche Highlights da. Ich bleibe trotzdem dabei, es wird diese Saison, glaube ich, nicht reichen für sie.
Ja, also ich traue ihnen schon so ein Bochum-mäßigen Run zu, wo sie so in der Rückrunde gefühlt wirklich super punkten und echt auch so ein Momentum für sich entwickeln. Ob es dann am Ende reicht, ist die Frage. Es ist halt schon, also man muss jetzt halt sagen, ne, es sind 6 Punkte und ein schlechteres Torverhältnis auf den Relegationsplatz. Boah, also 11 Tore auf St. Pauli aufholen oder 13 auf Wolfsburg und eben 6 Punkte oder halt dann 7 einfach, weiß ich nicht. Es ist vielleicht schwierig, müsste man, also vielleicht noch ein bisschen früh, aber muss man dann irgendwann auch das Restprogramm vergleichen, wer noch gegen wen spielen muss, aber ist, glaube ich, ehrlich gesagt, relative Mammutaufgabe, aber ich bin voll bei dir, ich finde es einen sympathischen Verein und auch wenn jetzt nicht vielleicht viele sagen, yo, gehören für mich auf jeden Fall in die Bundesliga, ist es trotzdem einer, der, finde ich, bei Heimspielen gerade echt viel Spaß macht, auch wenn es ein kleines Stadion ist, wirklich ein super uriges Stadion. Hinten dran siehst du die Tannenbäume irgendwie, weil es da auf diesem kleinen bewaldeten Hügel ist in Heidenheim. Ich war selber schon mal da. Es ist wirklich mega mega gemütlich, aber halt auch so eine geile Hexenkessel-Atmosphäre. Es war wirklich eine super, super Stimmung da in dem Spiel gegen Stuttgart. Von daher, ja, also wird es einen freuen, klar. Auf der anderen Seite gibt es solche Vereine natürlich auch häufiger, so die sich halt aus so einer Dorfmentalität da so eine eingeschworene Fanbase aufbauen, was cool ist, aber eben jetzt nicht, vielleicht nicht so einzigartig. Werden mich vielleicht die Heidenheimer verfluchen, wenn ich das dir sage, aber auf jeden Fall ein sympathischer Verein.
Definitiv.
Gut, dann ganz schnell zu meinem dritten Spieltagssieger. Wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal treten. Christoph Baumgartner, der tritt auch regelmäßig aufs Gaspedal. Powered by Red Bull natürlich, kann er nochmal schneller laufen. Und diese Saison, finde ich, ist er einfach, hat er nochmal einen Sprung gemacht in die internationale Klasse. Finde ich wirklich eine Top-Entwicklung. Der ist super torgefährlich, jetzt wieder ein Doppelpack gegen Dortmund, auch wenn sie nicht gewonnen haben am Ende. Leipzig vielleicht so ein kleiner Verlierer, aber Baumgartner für mich wollte ich einfach auch mal so ein bisschen hervorheben. Der hat neulich schon gegen Köln zwei super Tore gemacht und jetzt wieder zwei gegen Dortmund. Der ist super torgefährlich geworden und hat auch, finde ich, so eine Führungsspielermentalität. Und vor allem, was finde ich auch, gerade seit er bei Leipzig ist, nicht immer so war, hat, finde ich, aktuell auch so eine Verlässlichkeit, dass der immer ein gutes Spiel macht. Und das, finde ich, ist dann schon so ein Zeichen von einem absoluten Topspieler, dass du einfach weißt, der wird immer ein gutes Spiel machen. Wenn der auf dem Feld ist, auf den kannst du dich verlassen, dass der mindestens eine 8 von 10 Performance liefert, wenn nicht sogar besser. Zumindest das Gefühl habe ich bei ihm. Sag mir gerne, wie du es siehst, aber ich finde, der hat macht eine super Entwicklung und ist auch von der Mentalität her ein echt wichtiger Spieler für die Leipziger.
Unfassbar gut, ja. Bin auch großer Fan geworden, sag ich mal, in dieser Saison vor allem, weil er eben so konstant gut abliefert und das nicht nur quasi als Mittelfeldmotor, wenn du so willst, oder als Zweikämpfer oder sonst was, sondern eben vor allem als Torschütze. Ich meine, das war Schema F da gegen die Dortmunder. Er schiebt da zweimal ein. Hat jetzt 10 Treffer schon in dieser Saison. Der beste Torschütze in Reihen der Leipziger. Und man muss einfach sagen, die Entwicklung von Christoph Baumgartner gerade in dieser Saison ist einfach bemerkenswert. Also irgendeinen Schalter hat Ole Werner da gefunden, der bisher noch nicht ganz umgelegt wurde. Nicht, dass er davor nicht schon auch gut war, aber du sagst es, gerade jetzt diese Konstanz, das ist dann das Zeichen eines absoluten Top-Spielers. Und wenn du eben da so als Zehner, Achter die interne Torschützenliste in deinem Verein anführst, dann zeigt das ja schon, was er für ein Faktor auch ist in diesem Team und einer der Hauptgründe für den, wenn es denn Erfolg gibt, Erfolg der Leipziger. Also immer wieder mittendrin im Spielgeschehen, jetzt auch im Topspiel eben mit diesem Doppelpack. Ja. Und auch Teil dieses Runs der Leipziger nach dem ersten Spieltag, wo sie dann eben eine richtig gute Serie auch hingelegt haben. Und ja, wenn der Name Baumgartner fällt, dann ist meistens was Positives damit zu verbinden oder eigentlich immer in dieser Saison. Das ist bemerkenswert, echt.
Ich habe auch vorhin gesagt, bei den Bremern, da geht keiner, stößt da richtig in den Strafraum rein und ist in diesen gefährlichen Räumen. Das macht Baumgartner dauernd und der ist halt eben auch kein Mittelstürmer. Die haben ihren Mittelstürmer davor mit in der Regel Romulo, manchmal Harder. Und trotzdem ist Baumgartner immer wieder in diesen Räumen, hat dann jetzt zweimal am Fünfer gefühlt den Abschluss gesetzt. Und das ist dann, finde ich, auch sowas, was einfach wichtig ist. Du brauchst einen, der da reinzieht, weil du wirst immer einen Verteidiger mitziehen und dann reißt du halt somit auch mal den Rückraum auf. Wenn du dich halt zu viert in den Rückraum stellst und keiner auf den kurzen Pfosten geht, dann können halt die Verteidiger im Rückraum stehen bleiben. Und so eröffnet er auch Räume für seine Mitspieler und macht das richtig stark.
Richtig stark haben es auch die Augsburger gemacht, denn die haben hinten raus gegen Wolfsburg noch einen 3:2-Sieg gefeiert. Ich habe sie hier als nächsten Spieltagssieger mit aufgeführt, denn dieses Spiel katapultiert sie hinfort von den gefährlichen Abstiegsrängen. 8 Punkte Vorsprung haben sie jetzt vor St. Pauli und eben jenen Wolfsburgern, die sie spät noch geschlagen haben. Über Wolfsburg weiß ich gar nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Bleiben wir aber mal bei den Augsburgern, die sich, wie gesagt, durch diese 2 späten Tore in eine richtig gute Position gebracht haben. Das war ein unterhaltsames Spiel. Am Ende eben der 3:2-Sieg für Augsburg. Und das war, wenn man so will, Moritz, jetzt halte ich fest, auch ein 6-Punkte-Spiel.
Ja, also die Mathematik gibt ein klares Ergebnis, ne? Also das ist ein Six-Point-Swing, wie der Amerikaner sagt. Von daher völlig richtig, was du hier wieder mal scharfsinnig festgestellt hast. Ja,
so bin ich, weißt du?
Ja, genauso scharfsinnig wie Elvis Rexbitschei, der da in der Nachspielzeit das Siegtor gemacht hat für die Augsburger. Es war ein geiler Sieg und wir können ja mal so ein bisschen auf deinen ersten Verlierer übergehen, wo wir die Wolfsburger sehen.
Ja.
Denn ich finde, es war auch, also generell über Wolfsburger können wir gleich reden, es war auch irgendwie lustig, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, war eine krasse Karma-Retourkutsche für Jean-Noël Bellancien, der Leihspieler von Leverkusen. Der hat beim Elfmeter für die Augsburger, der ein klarer war, also selten so einen schönen Volleyball-Block gesehen von Dennis Wavro.
Ja. Was hat er sich dabei gedacht?
Also wirklich, ganz komisch. Also selbst wenn du geschubst wirst, wirklich den Arm so Michael Jackson-mäßig ganz nach oben zu strecken, ist bold. Würde ich nicht machen. Und dann hat eben Bellancien beim Elfmeter, ist er so hingegangen, hat irgendwie, ich glaube Gregoritsch war es, noch so ein bisschen getrashtalkt, noch so ein bisschen ihn blockiert, ihn da verzögert beim Elfmeter. Da gab es dann auch eine riesen Rudelbildung. Gregoritsch verwandelt und dann machen sie das 2-2, nachdem Wolfsburg wieder in Führung geht. Und dann in der Nachspielzeit, ich habe es gesagt, Rexbitschei mit dem Siegtor. Und wer steht am langen Pfosten? Einen Meter falsch und kann den Ball nicht mehr blocken. Jean-Noël Bellancien. Fand ich irgendwie so ein kleines Detail, das mir ganz gut gefallen hat, weil er eben unnötigerweise da so Stress anfängt und dann am Ende der ist, der es doch nicht mehr verhindern kann, die Niederlage.
Ja, und diese Niederlage, die schmerzt eben so extrem. Wir haben vor 2 Wochen oder so war es, glaube ich, als wir über die Bremer gesprochen haben, die eben wirklich auch in einer ganz großen Misere stecken, seit November nicht mehr gewonnen haben. Und dann plötzlich ist uns beiden aufgefallen, warte mal, Wolfsburg hat ja genauso wenig Punkte wie Bremen. Wie geht das denn? Was machen die denn eigentlich die ganze Zeit? So ein bisschen unterm Radar schwach gewesen. Und ja, dieser Trend setzt sich jetzt eben fort. Und das ist immer so merkwürdig. Ich finde dann gegen Leipzig hauen sie da letzten Spieltag auch wieder ein ordentliches Spiel raus, holen da einen Punkt, was heißt holen einen Punkt, verlieren eigentlich 2 Punkte, weil sie auch da spät noch ein Gegentor bekommen haben. Und jetzt bei so einem Spiel gegen Augsburg sind sie auch wieder, ja, sie sind im Spiel. Sie haben ja geführt 2-1 nach 70 Minuten und geben es wieder aus der Hand. Das ist ja wirklich unfassbar, wie man diese ganzen Spiele hinten raus irgendwie noch ja, verlieren bzw. unentschieden spielen kann und sich damit um so unglaublich wichtige Punkte bringt, definitiv auch ein Qualitätsmangel an der Stelle, weil wenn das immer wieder passiert, dann ist es irgendwann auch kein Pech mehr. Und ich kann mich erinnern, es wurde so über die Dortmunder gesprochen, dass sie so oft noch Spiele irgendwie hinten raus aus der Hand geben. Ja, also wenn das der Fall wäre bei den Wolfsburgern, dass sie dann so dastehen würden wie die Dortmunder, ich glaube, dann würden sie hier Jubelschreie von sich geben. Also das ist richtig, richtig übel, was da in Wolfsburg passiert. Da müssen sie ganz dringend aufpassen, weil da, ja, was heißt, da deutet nichts darauf hin, dass es besser wird. Das wäre auch falsch, weil, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, sie sind ja in den Spielen drin. Sie haben ja sogar lange Zeit bis kurz vor Schluss hin die Führung in der eigenen Hand und geben sie dann eben noch so auf die bitterste Art und Weise weg. Es ist für mich gar nicht so richtig zu erklären. Wir sagen es ja immer wieder, gerade bei den Wolfsburgern, so der Kader, müssen wir nicht drüber reden. Komm, 20 Mille Neuzugang hier, 20 Mille Neuzugang da. Die Qualität ist auch da. Aber es sieht trotzdem richtig übel aus. Ich weiß gar, deswegen, ich finde es wirklich ganz, ganz schwer, Wolfsburg zu greifen. Es macht für mich alles gar keinen Sinn.
Ja, also ich glaube, Bruno Labbadia kramt schon mal seine Relegationsnotizen raus von 2017. das war damals ja auch so eine Saison, wo man irgendwie eigentlich nichts damit zu tun haben sollte, aber es dann hatte. Ja, also wie du sagst, wir sagen hier jede Woche das Gleiche bei den Wolfsburgern, genauso wie bei den Bremer zum Beispiel auch. Es ist seltsam, wie sie sich da so nicht raus befreien können. Sie haben einen Kader, der das absolut möglich machen sollte, der wirklich top besetzt ist. Aber ich meine, ganz ehrlich, auch da denke ich mir wieder, haben wir jetzt diesen Spieltag so einen VW-Werksspieltag gemacht. Der Kader kam an in diesen Jacken von den Werksarbeitern. An sich eine ganz interessante Geste. Aber das Stadion ist halt zu einem Drittel voll und sie juckt halt keine Sau. Es tut mir wirklich leid. Es ist eine nett gemeinte Idee, aber ich habe das Gefühl, so richtig viel Leben ist da nicht drin, sowohl in der Mannschaft als auch in dem Verein. Und deshalb fällt es mir dann auch schwer, da so richtig mitzuleiden, also als jetzt zum Beispiel bei den Heidenheimern.
Ja, genau. So sehe ich es auch. Und ich greife mal ein bisschen vorne in meinen nächsten Verlierer mit rein, weil ich finde, da kann man schon einige Parallelen ziehen.
Jetzt wird er
gierig. Die Gladbacher. Ja, ich gebe dir jetzt keinen Redeanteil mehr nach deinem langen Bremen-Monolog.
Ja, fair.
Nee, die Gladbacher sind mein nächster Spieltagsverlierer. Und ja, ich habe es letzte Woche auch schon so ein bisschen angerissen. Es macht mir Angst quasi. Also, was heißt Angst? Angst für die Gladbach-Fans. Was da gerade bei den Gladbachern passiert. Ich finde es ganz interessant, was auch Lothar Matthäus zum Beispiel gesagt hat bei Sky, dass die Freiburger gerade eine Mannschaft sind, mit der man sich aus Sicht von Borussia Mönchengladbach einfach nicht messen bzw. vergleichen kann, weil die Qualität eine ganz, ganz unterschiedliche ist. Können wir mal kurz sacken lassen, weil Lothar hat vollkommen recht und er hat dann auch nochmal nachgeschoben, natürlich tut das weh als Gladbach-Fan, der er ja auch ist, aber so ist die Realität. Auch jetzt hat man das über weite Strecken gesehen, die Freiburger einfach abgezockter, Europa-League-Teilnehmer, Achtelfinalist, 2-1 am Ende gewonnen und was aus Gladbacher Sicht eben so bitter ist, auch da trudelt man in Richtung Abstiegsplätze und ich hatte es letzte Woche angesprochen, dass ich irgendwie nicht so richtig sehe, dass sie die Ansätze haben, die es braucht, um sich daraus zu befreien. Und warum ich jetzt hier auch nochmal bewusst reingenommen habe, wie bei Wolfsburg, Trainer gewechselt schon in dieser Saison, dann unter dem neuen Trainer so einen kleinen Aufschwung gehabt, wo alle dachten, hey, wirklich toll, dass ihr auch dran festhaltet, inklusive uns teilweise. Wir haben ja auch gesagt, dass Daniel Bauer bei Wolfsburg doch einfach mal die Chance bekommen solle, weil er bis dahin, als wir es damals gesagt haben, einfach auch eine gute Arbeit gemacht hat. Das alles ist jetzt schon längst wieder verfallen, denn beide Teams, wie wir es gerade herausgearbeitet haben, in einer absoluten Negativspirale und wirklich hauchzart vor der Abstiegszone. Und sowohl bei den Gladbachern als auch bei den eben angesprochenen Wolfsburgern sehe ich da eben wenig, was momentan dafür spricht, dass sie sich daraus befreien können. Also wenn ich da so die St. Paulianer sehe, wie sie fighten, auch wenn es gegen Bremen über weite Strecken nicht besser war, aber sie sind halt drin, wie man die Heidenheimer sieht. Das ist eine andere Mentalität da auf dem Platz. Ich will ihnen jetzt nicht absprechen, dass sie es nicht wirklich auch alle komplett versuchen, aber irgendwie springt da der Funke noch nicht so über, ist nicht so die Chemie im Team richtig da, wo man von außen drauf schaut und sieht, ja Mann, die fighten für sich, die kämpfen hier gerade, weil sie wissen, dass es potenziell um das Verhindern eines Abstiegs geht. Und das vermisse ich sowohl bei den Gladbachern als auch bei den Wolfsburgern ein bisschen. Und es ist eben für mich ganz interessant, dass diese Trainerparallele da eben auch nochmal mit reinkommt. Eugen Polanski bei den Gladbachern, Daniel Bauer bei den Wolfsburgern, beide erst gut reingestartet und jetzt richtig, richtig tief gefallen, meiner Meinung nach, weil ich finde es bei beiden extrem, extrem prekär, so dass man, habe ich in den letzten Folgen eigentlich dreimal das Wort prekär gesagt, sorry.
Ja, das, so, dass man wirklich, das hat mir den Weg geebnet für Peter Prekarik.
Ja, genau, Prekarik ist, vielleicht ist der immer noch in meinem Hinterkopf, der will da nicht raus. Ich sehe da wirklich gerade ganz, ganz arge Probleme und ich kann mir sogar vorstellen, dass entweder in Wolfsburg oder Gladbach oder bei beiden vielleicht sogar nochmal ein Trainerwechsel in dieser Saison stattfindet.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Also ich weiß jetzt nicht, welcher wahrscheinlicher ist. Auf der einen Seite, Bauer macht noch nicht so lange wie Polanski. Auf der anderen Seite sehe ich bei Wolfsburg auch die Zündschnur ein bisschen kürzer. Ja. Zu sagen, brauchen wir doch wieder einen, der ein bisschen nationales, internationales Format hat. Bin gespannt. Bei Wolfsburg, ja, ist es kurios. Die brauchen halt irgendeinen Trainer, der sie der das Ganze irgendwie so ein bisschen vereint. Das hat halt, finde ich, seit Glasner keiner geschafft. Ja. Und das, ja, ich weiß nicht, das ist dann schon irgendwie bedenklich. Aber ja, ist auch ein Verein, wo irgendwie gefühlt immer wieder die gleichen Entscheidungen getroffen werden und nicht wirklich viel dabei rumkommt. Und bei den Gladbachern, ja, Polanski, hat natürlich in der Hinrunde schon übernommen. Das heißt, vielleicht dann sagt man, okay, du hast jetzt lang genug Zeit. Muss man schauen. Das heißt, du sagst, er soll nochmal neue Reize setzen, weil einen Reiz setzt er ja schon.
Ja, aber wer weiß, wie lange noch. Also ich meine, da ist RB Leipzig auch dran.
Ich glaube, den kaufen sie im März weg.
Nee, die Saison hat er noch den Reiz, zumindest auf dem Platz. Aber ja, du sagst es, da fehlen Reize, die man da setzen muss. Ja. Also ja, ich lege mich mal fest, einfach so, und sage, der VfL Wolfsburg wird in 2 Wochen einen neuen Trainer haben.
Das ist möglich, auf jeden Fall, bin ich bei dir. Also ich glaube, so ein paar Spiele braucht es bei beiden noch, dass man wirklich sagt, jetzt müssen wir unbedingt, weil jetzt haben wir nicht mehr so viel, jetzt kommt so diese Panik hinten raus. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da nochmal was kommt. Gut, dann gehe ich von der Borussia zur anderen Borussia, mein erster Verlierer, der BVB. Klar, der BVB ist hinten raus noch zu einem Unentschieden gekommen, hat seine Serie von weit über 30 Spielen und eben nur einer Niederlage, ja, ist keine richtige Serie, aber dieser Phase, die hat er aufrechterhalten, wieder nicht verloren in der Liga, aber trotzdem 2 Punkte Abstand verloren auf die Bayern, und deshalb, ja, ist die Meisterschaft jetzt entschieden, Hand. Sie war doch eben noch so spannend.
Ja, ich finde es wirklich auch ein bisschen schade. Ich habe es vorhin bei den Bayern bewusst noch ein bisschen zurückgehalten. Natürlich die Bayern auch einfach Sieger diesen Spieltag, weil die Dortmunder eben nur unentschieden gespielt haben und der Abstand dadurch wieder gewachsen ist. Ich persönlich finde es auch ein bisschen schade einfach, muss ich sagen, weil wenn es nur die 6 Punkte gewesen wären, klar, das Torverhältnis ist quasi auch noch wie ein Punkt, aber trotzdem hätte dann der Klassiker am kommenden Samstag wirklich nochmal eine andere Brisanz gehabt. Jetzt ist so ein bisschen Tropfen auf den heißen Stein. So, ja, okay, vielleicht gewinnt Dortmund. Und dann?
Also müssen sie 6 Punkte aufholen.
Genau, also es ist ein bisschen schade irgendwie so für diese Spannung rein vor diesem Spiel, was jetzt kommt. Aber natürlich insgesamt auch bitter aus Dortmunder Sicht, da diese 2 Punkte in Anführungsstrichen zu verlieren, waren, finde ich, schon so aufgrund der letzten Wochen deutlicher Favorit, auch wenn das Spiel in Leipzig war. Was mich so ein bisschen nicht geärgert hat, also um Gottes Willen, bitte, bitte bejubelt einen Ausgleich in der Nachspielzeit, wenn ihr in euch so zurückgekämpft habt, intensiv und viel, und lasst den Emotionen freien Lauf. Das will ich
um
Gottes Willen nicht. Ja, du hast recht, das will ich um Gottes Willen nicht schlecht reden. Im Gegenteil, Hammer. Aber trotzdem war es für mich so, also ich verstehe es auch, Silva mit seinem ersten Treffer, Dortmund kommt zurück, Riesenjubel, geil, aber ey, ihr seid noch nicht fertig gewesen ungefähr, die wollt doch da diese 3 Punkte holen. Haben sie es dann auch fast noch geschafft, also wenn Brandt den vielleicht querlegt, kurz vor Schluss zu Adeyemi, wer weiß. Adeyemi finde ich sehr spannendes Thema, auch viel diskutiert jetzt in den letzten Wochen, weil er einfach immer wieder nur von der Bank kam, nicht mehr die Akzente gesetzt hatte, Bayer ihm da so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Auch Roman Weidenfeller hat zuletzt bei uns gesagt, ja, wenn er halt nicht spielt, dann kann er auch nicht mit zur WM. Richtig, ist ja so. Krass, wie man da nochmal an diesem Beispiel sieht, wie schnelllebig einfach dieses Geschäft ist, weil Adeyemi im Oktober noch einer der neuen Hoffnungsträger bei Julian Nagelsmann, jetzt ein bisschen außen vor, kommt aber rein, bringt extrem gute Impulse. Sein Querpass da zu Silva vor dem 2-2, finde ich, ist, ja, da, finde ich, wird immer zu wenig drüber gesprochen. Das war ein überragender Pass. Das ist gar nicht so leicht, den da so in Vollsprint so genau an allen Verteidigern vorbei rüber in den Lauf zu Silva zu legen. Also konnte auf jeden Fall Eigenwerbung machen. Das ist nochmal ein kleiner positiver Aspekt. Und wie gesagt, insgesamt, ja, finde ich es selber so ein bisschen schade, dass es jetzt nur der Punkt war für die Dortmunder. Dementsprechend verstehe ich es komplett, dass du sie hier als Verlierer geführt hast.
Ja, also mich würde interessieren, was der verletzte Nico Schlotterbeck zu Hause auf dem Sofa gesagt hat, als da der 2-2 Ausgleichstreffer so bejubelt wurde, der ja selbst auch so ein bisschen die Meisterschaft wieder als offen ausgerufen hat. Haben wir damals ja auch befürwortet, dass er das gemacht hat, aber vielleicht hätte der anders reagiert. Vielleicht hätte der gesagt, Männer, nimm den Ball mit und komm wieder an den Mittelkreis.
Genau.
Aber wer weiß. Ganz kurz noch zu der Szene mit Brandt am Ende. Ich bin bei ihm, dass er da selber den Abschluss sucht. Ich finde, er ist am Ende, wenn du das Bild anhältst, wo er sagt, jetzt schieße ich, kann er ihn nicht mehr querlegen, meiner Meinung nach. Da wird er abgegrätscht vom Verteidiger. Und wenn man sich es dann anschaut, er trifft den Torwart, glaube ich, an Schulter und Kopf oder so. Also wenn er den minimal links, rechts davon setzt, dann geht er rein. Ist jetzt nicht so, dass er dem Torwart mittig auf den Körper oder irgendwie in die Arme oder Beine geschossen hat, sondern das war schon ein Abschluss, der an sich eine Chance hatte, reinzugehen. Von daher finde ich unglücklich, dass er den nicht reinmacht, aber jetzt nicht zwingend der große Vorwurf, dass er ihn nicht querlegt.
Nee, überhaupt gar nicht. Also im Nachhinein ist man immer schlauer. Das war um Gottes Willen kein Fehler von Brandt.
Er nimmt auch den Kopf hoch, glaube ich.
Genau, also man kann halt nur argumentieren, wenn man dann die Bilder sieht. Ah, wenn er dann, aber das ist ja genau wie du sagst. Genauso kann man sagen, wenn der 2-3 Zentimeter weiter links ist, ist er drin. So, also alles gut, dass er den Abschluss nimmt. Aber ja, zeigt eben nochmal eine Riesenchance, auch kurz vor Schluss. Da hätten die Dortmunder dann ein ganz anderes. Also dann hätten sie mal wirklich richtig Schwung mitgenommen. Und ich glaube, das wäre dann halt schwierig gewesen, den Jubel vom 2-2 beim 3-2 dann noch zu toppen. Also da hätten sie dann wahrscheinlich nur die Faust in die Höhe gereckt. Und das wäre es. Ja, so sind es jetzt wieder 8 Punkte vor dem Klassiker. Mal sehen, was da noch so passiert.
Ja, dann zum nächsten Top-Team weiter zu den Leverkusenern, die bei mir auch Verlierer sind. Relativ schnell erklärt, haben 1-0 verloren bei Union Berlin, waren die bessere Mannschaft, haben sich von Rani Khedira einen Lupfer einschenken lassen, der wirklich gut gemacht war, trotzdem Abstimmungsfehler zwischen Andrich und Blaswig und wahrscheinlich hat Blaswig ich gesagt und Andrich ich gesagt und dann war einfach zu viel ich und dann ging es nicht.
Da kam Blasandr raus und das ist natürlich dann immer blöd.
Das ist ein Drache von Game of Thrones, glaube ich. Nee, also Leverkusen trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht. Man hatte auch Chancen, gerade Schick vorne mit ein paar Abschlüssen, die er zum Beispiel im Piräus-Spiel unter der Woche reingemacht hat. Von daher kein Beinbruch, haben jetzt davor, glaube ich, 7 Spiele in Folge nicht verloren. Nur 1 davon unentschieden, sonst alle gewonnen. Jetzt halt mal wieder verloren, aber ganz ehrlich, Leverkusen ist absolut noch drin im Kampf um die Champions-League-Plätze, könnte ja auch 5 geben. Sehr, gar nicht so unwahrscheinlich, dass die Deutschen wieder einen 5. Platz bekommen für die nächste Saison. Von daher, glaube ich, sind sie auf einem guten Weg dahin und sehe sie da eigentlich aktuell zumindest gut im Rennen. Wird trotzdem spannend bleiben.
Ja, es ist schon interessant. Ne? Also Hoffenheim, Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, allesamt Punkte liegen gelassen diesen Spieltag.
Ja, ja.
Also, ich glaube, wir hatten es mal damals vor 2 Saisons schon, dass irgendwie niemand den 7. Platz haben wollte, wobei der dann damals auch noch schon zur Conference League oder so gereicht hätte. Und jetzt will irgendwie keiner den 4. haben, oder wie? Nee, also, du sagst es schon richtig, Leverkusen mit zuletzt guten Wochen, aber das ist gerade auch punktetechnisch natürlich ein Dämpfer gewesen gegen Union. Genauso für die Mainzer, die 1-1 gegen Hamburg gespielt haben. Und ich verspreche, ich mache keine große Schiedsrichterdiskussion auf, die haben wir hinter uns. Das war eine sehr unglückliche Leistung des Schiedsrichters, um es mal solidarisch zu sagen. Da hätten vielleicht die ein oder andere gelbe Karte mehr fallen können. Es war ein extrem kampfbetontes Spiel. Am Ende ein 1-1, womit der HSV, finde ich, deutlich besser leben kann. Deswegen habe ich die Mainzer hier mal als Verlierer geführt. Ich finde trotzdem alles in allem, wenn man sich das Spiel so anschaut, ist das 1-1 am Ende mit das gerechteste Ergebnis und auch also so verdientes Ergebnis für beide Seiten. Da war jetzt nicht unbedingt, finde ich, na klar gibt es da so Nuancen, die man argumentieren kann, aber ich finde, wenn man das ganze Spiel betrachtet, geht das vollkommen in Ordnung. War viel drin, war viel Kampf, viel Härte. Zu wenig gelbe Karten am Ende und eine Punkteteilung, die halt den Mainzern deswegen nicht ganz so gut tut, weil sie damit in diesem Bereich der Relegationsplätze oder des Relegationsplatz bleiben. Weiterhin jetzt nur 2 Punkte vor den St. Paulianern und der HSV ist da eben deutlich sicherer gebettet, auch noch mit dem Spiel weniger. Klar, das wird nicht einfach. Die Leverkusen hatten wir gerade angesprochen, aber jetzt eben mit 26 Punkten da auf Platz 11. Das ist mehr als nur ordentlich.
Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen, das muss ich dazu sagen. Das heißt, ich kann mir kein Urteil über das verdient oder nicht verdient und auch über das Holzhacker oder Nicht-Holzhacker-Thema erlauben. Da gab es ja nach dem Spiel auch noch ein bisschen Nachgetrete von beiden Seiten, die da nicht zufrieden waren mit dem jeweils anderen. Deswegen, dazu kann ich nichts sagen. Und was den Punkt angeht, da bin ich voll bei dir, ist, glaube ich, für den HSV einfach wertvoller, die jetzt 6 Punkte vorm Relegationsplatz sind, das schon ordentlich, haben sich da wirklich gut rausgekämpft unten.
Ja, man hat es auch gesehen, letzter Satz dazu, nach dem Spiel, die HSV-Bank hat gejubelt und die Mainzer waren enttäuscht. So, das fasst es ja ganz gut zusammen.
Ja, absolut, genau. Dann mache ich noch ganz schnell meinen letzten Verlierer. Wir hatten es eben noch von den Champions-League-Kandidaten und da haben wir über einen schon so ein bisschen geredet, die Stuttgarter, konkret mein Verlierer, aber Sebastian Hoeneß, weil der nach dem Spiel überhaupt nicht zufrieden war, eben auch mit der Schiedsrichter- und der VAR-Leistung. Gab da die ein oder andere Szene, die sehr knifflig war, zum Beispiel eben das vermeintliche 2-1 der Stuttgarter, das dann aberkannt wurde und im Umkehrschluss, weil im Angriff sozusagen ein Foul der Stuttgarter im eigenen Strafraum vorlag. Das heißt, es gab dann diesen verrückten Fall von Tor aberkannt und auf der anderen Seite Elfmeter gegeben in einem Check. Und das hat er auch überhaupt nicht wahrnehmen oder wahrhaben wollen. Er hat selber sich beschwert, gesagt, der Schiedsrichter hat eine super Sicht gehabt während des Spiels, hat gesagt, ist für ihn ein Zusammenprall, kein Foul und wird dann rausgeschickt, schaut sich's an und gibt dann Elfmeter. Ich glaube, sein Argument war halt eben, zum einen ist für ihn kein Foul und zum anderen ist es für ihn eben keine klare Fehlentscheidung und deshalb sollte er da nicht rausgeschickt werden dürfen. Ich sehe es anders und ich muss dazu sagen, ich finde ehrlich gesagt schade, das finde ich, fällt mir oft bei ihm auf, Sebastian Hoeneß sehr, sehr oft sich krass benachteiligt sieht nach Spielen und finde ich da nach fast jedem Spiel irgendwelche ja, groben Nachteile oder Benachteiligungen wittert. Das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, da strahlt schon so ein bisschen diese Vereinsbrille durch und zum einen ist es für mich ein Foul, zum anderen ist auch sein Argument, dass es ja umso krasser sein muss, diese Korrektur, wenn auf der anderen Seite ein Tor fällt, ist einfach falsch. Also wenn du halt in diesem Angriff ein Foul verübst im eigenen Strafraum, dann ist egal, ob du danach ein Tor machst oder den Ball an der Mittellinie verlierst, dann kann es halt nun mal zurückgenommen werden und ein Elfmeter gepfiffen werden und dass er sich da dann so krass aufregt, finde ich einfach schade. Es gab noch 2 andere Fälle. Es gab den noch ein zurückgenommenes Tor von Demirovic, der dann leicht im Abseits stand, irgendwie mit der Schulter im Abseits, aber klar mit der Schulter im Abseits, halt irgendwie 10 cm. Da war dann auch wieder das Thema, oh, ist doch kein Fußball mehr und so. Kann ich ein bisschen verstehen, aber so ist halt nun mal die Regel. Es ist, finde ich, nicht das Gleiche wie vor ein paar Wochen, wo halt irgendwie bei Köln-Leipzig da wirklich gefühlt ein Pixel der Hacke im Abseits stand. Frustrierend, ja, aber klar Abseits zu erkennen. Dann gab es auch so ein bisschen dieses, dass die Stuttgarter Bank irgendwie gesagt hat, sie hätten beim Abseits-Check den falschen Spieler genommen. Unten stand noch Conte, der Heidenheimer, mit der Hacke so ein bisschen drin. Aber auch das hast du auf den Fernsehbildern gesehen, dass der nicht der hinterste Mann war von Heidenheim, also zu Recht nicht genommen wurde. Der, wenn du den genommen hättest, wäre Demirovic noch ein Stück weiter im Abseits gestanden. Und das dann immer so ein bisschen, man guckt da einmal drauf während des Spiels, sagt sich, ja, das war aber, oh, guck mal, der da unten steht doch drin, weil der nicht so im Getümmel war, hast du den klarer gesehen. Aber dann dir nicht die Zeit zu nehmen oder zumindest zu verifizieren, ob das auch wirklich stimmt, damit dann danach ins Interview zu gehen und das so ein bisschen auch als Skandal so ein bisschen halb aufzutun, finde ich einfach schade, weil es ist nicht richtig gewesen und es ist auch, finde ich, nicht sauber und heizt diese ganze Thematik unnötig an, wenn man das dann so auf eine Stufe stellt mit wirklich grotesken Fehlentscheidungen, die es gab in den letzten Wochen, aber davon war hier keine dabei, meiner Meinung nach. Es gab noch die dritte im Bunde, wo die Stuttgarter, wo die Heidenheimer das Tor machen, das 3-2. Und da an der Mittellinie ein Zweikampf war, der ist für mich sehr 50-50. Da bin ich ein bisschen bei Hoeneß, dass man sagt, okay, kann man eventuell auch als Stürmerfoul der Heidenheimer pfeifen, wird nicht gepfiffen, dann gehen sie 3 gegen 2 aufs Tor zu, machen das Tor. Trotzdem, mir gefällt nicht diese Art und Weise, wie er das nach dem Spiel kommuniziert, wie sehr er sich aufregt, wie sehr er auch so ein bisschen da fast schon gefühlt eine Verschwörung wittert. Also sagt er nicht für Wort nehmen, aber beim Wort nehmen mich da. Aber es ist sehr, ja, wieder, ach Leute, und wieder falsch. Und es ist für mich viel zu arg. Und eben bei 2 von 3 wichtigen Entscheidungen liegt da klar falsch und ist in seiner Argumentation, finde ich, auch einfach unsauber. Und inhaltlich nicht immer richtig. Finde ich ein bisschen schade und deswegen für mich Verlierer.
Mic drop. Habe ich nichts hinzuzufügen. Dann würde ich sagen, machen wir mal noch ein bisschen Nachrichten, oder? Da war doch noch was.
Hallo.
Making News.
Und zwar die Champions League. Es ist immer noch Champions League-Woche. Die Hinspiele der Playoffs sind gespielt und da war einiges drin. Wir wollen mal eben rüberflitzen über diese gesamten Partien und so einen kleinen, aber feinen und gewagten Ausblick wagen. Denn ja, jetzt in dieser Woche, also unmittelbar nachdem diese Folge erscheint, werden dann ja schon die Rückspiele stattfinden. Und deswegen machen wir jetzt hier News und prognostizieren mal, was da passieren wird. Und ich starte mal chronologisch mit Galatasaray gegen Juventus Turin. Was war das bitte für ein Wahnsinns-Hinspiel? 5-2, also Catenaccio gibt's nicht mehr. Zumindest nicht, wenn man zu Gast ist bei Galatasaray mit Leroy Sané. Spaß beiseite, der wurde natürlich einfach irgendwann später nur eingewechselt. Nicht sein Spiel gewesen, aber ein Riesenspiel von Galatasaray. Und dementsprechend glaube ich, der Abstand ist zu groß. 5-2, Juve holt das selbst zu Hause nicht mehr auf und scheidet tatsächlich aus.
Ja, also der italienische Fußball ist gerade wirklich in einer ganz schwierigen Phase.
In Shambles.
So, ja, wirklich, wenn das so weitergeht, dann und die hier hinten liegen in der Zwischenrunde, das verlieren, dann ist einfach kein einziger Italiener im Achtelfinale. Das wäre schon Wahnsinn. Ja. Für die große Fußballnation Italien. Ich bin da bei dir. Ich glaube auch, dass Gala das Rückspiel gewinnt. Irgendwie, Juve ist gerade so schlecht drauf. Haben auch wieder jetzt wirklich so ein wunderschönes Jubiläumstrikot entworfen und dann zu Hause gegen Como verkackt. Also es ist wirklich gerade eine ganz, ganz schwache Phase. Haben jetzt in den letzten 5 Spielen einen Punkt geholt. Das ist wirklich horrendous. Von daher sehe ich da Gala ganz klar vorne. Vielleicht die nächste Gala, vielleicht Victor Osimhen, der Victor in Juve, irgendwie sowas. ja. Schwierig für die Italiener. Und die anderen Italiener, die haben es auch nicht viel besser gemacht. Atalanta bei Dortmund 2-0 verloren. Anton, wie siehst du da die Ausgangslage?
Ja, top. Also ein sehr erwachsenes Spiel von Dortmund. Hätten sich vielleicht sogar mit noch mehr Toren belohnen können, um dann eben eine noch bessere Ausgangslage zu haben. Aber zu null gespielt, zu Hause alles richtig gemacht. Atalanta, finde ich, ist trotzdem immer noch gefährlich. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das wird ein Selbstläufer. Haben jetzt auch vor kurzem gegen Neapel nochmal gewonnen. Also das wird schon schwierig. Dortmund, glaube ich, jetzt auch trotz dieses 2-2 gegen Leipzig da jetzt nicht angeknackst oder so. Ich glaube, Dortmund macht's, aber es wird knapp. Es könnte auch eine knappe Niederlage geben und dass man sich dann eben über diesen 2-Tore-Vorsprung, den man jetzt aus dem Hinspiel mitgenommen hat, in die nächste Runde rettet.
Ja, ein bisschen unglücklich, dass Dortmund da nicht mehr noch rausgemacht hat als ein 2-0. Wäre auf jeden Fall möglich gewesen, weil ich bin da bei dir. Ich glaube, das wird ungemütlich. Und kann auch, wenn es blöd läuft, zu einer Verlängerung führen. Ich bin an sich bei Dortmund, was die Form angeht, was die Qualität auch angeht. Aber Atalanta, wie du sagst, ist nicht schlecht. Die sind gerade gegen Top-Mannschaften immer mal wieder unerwartet stark. Von daher vielleicht zu Hause dann wirklich eine Gefahr. Deswegen, ich gehe mal mit einer Verlängerung.
Spannend. Dann gibt es noch das französische Duell, Monaco gegen Paris. Wildes Spiel auch gewesen. Also Monaco da ganz früh 2-0 vorne, dann Elfmeter verschossen von Paris, Dembélé ausgewechselt, verletzt. Mhm. Und dann wurde Paris gefühlt besser, weil eben ein gewisser Désiré Doué reinkam, der auch direkt 2 Minuten nach seiner Einwechslung getroffen hat. Hinten raus dreht Paris das Ding nochmal durch Doué und Hakimi, rote Karte für Monaco, also da war wirklich alles drin, kannst du aufzählen, ne? Also Doppelpack, Elfmeter verschossen, frühe Auswechslung, rote Karte, Spiel gedreht. Spannendes Spiel zum Anschauen, ich glaube, ja, Paris wird sich das zu Hause nicht nehmen lassen.
Ja, glaube ich auch, also Monaco ohne Golovin, der schon ein wichtiger Spieler ist bei denen im Mittelfeld. Und du hast es richtig gesagt, also das war gefühlt, wenn du es dir hättest ausmalen können, die perfekten ersten 25 Minuten für Monaco und dass du dann halt trotzdem das Spiel so verlierst, zeigt, wie gut PSG ist und deshalb, glaube ich, haben die keine Chance, die Monegassen im Rückspiel. Dann ein Spiel, was sehr interessant war, Newcastle gegen Karabakh. Newcastle mit einem 6:1. Viermal Anthony Gordon, also vierfacher Gordon, kenne ich sonst nur von der Gin Bar. Anton, weiß nicht, wie es bei dir ist.
Die in Bremen, meinst du?
Ah, stark. Das müsst ihr eigentlich mal machen, oder? Nach der Karriere, ja. Die Justin Gin Bar. Richtig, ja. Ja, also ja, Karabakh-Comeback, sagst
genau,
du,
in Newcastle? Ich glaube auch, das wird ein Karabakh-Comeback. nee, ich würde mir einfach nur wünschen, dass Nick Woltemann immer wieder ein Tor macht. Der hat eine kleine Flaute, wird da auch schon wirklich Wahnsinn, ne, wie dieses Fußballgeschäft heutzutage ist. Wird schon wieder ein Abgang jetzt dann im Sommer kolportiert, das, weil er jetzt mal wieder länger nicht getroffen hat. Ist ein Flop, sagen dann plötzlich viele.
Ja, ja.
Und,
ich liebe einfach diese Weitsicht im englischen Fußball.
Absolut. Also da tun die TikTok-Brains bestimmt gut bei der Einschätzung von Fußballspielern. Nee, aber für ihn würde es mich ja freuen, weil ja, jetzt haben sie 6 gemacht, hat wieder nicht getroffen. Vielleicht legen sie ja noch eine Gala-Vorstellung nach, wenn wir das Wort nochmal beibehalten. Und er belohnt sich mal wieder. Hat, finde ich, wieder coole, tolle spielerische Aktion gehabt, also ja, jetzt endlich mal wieder treffen, dann platzt der Knoten da vielleicht auch wieder. Der ist schon geplatzt bei Bodo Glimt, was die in den vergangenen Wochen gemacht haben, ist nicht von dieser Welt, ich kann es nicht glauben. City geschlagen, Atletico geschlagen, Dortmund ein Unentschieden abgeknüpft und jetzt 3:1 gewonnen gegen Inter Mailand. Das Dilemma der italienischen Mannschaften haben wir schon angesprochen und hier ging es weiter in Norwegen. Ich bin zwiegespalten. Inter spielt eine gute Saison, eine sehr gute Saison. Die verlieren da 3:1. Das ist wirklich 1:3. Das ist wirklich krass. Aber jetzt in Mailand, ich lege mich mal fest, vielleicht fresse ich meine eigenen Worte. Ich glaube, Inter zieht das. Und zwar ohne Verlängerung.
Das kann schon sein, weil eben Bodø einfach sehr krass von seiner Heimatatmosphäre profitiert, natürlich eine unfassbare Reise da hoch, dann hast du in Kunstrasen, hast du irgendwie Minusgrade, wurde irgendwie am Tag noch von dem ganzen Schnee befreit, das ist natürlich schon ein krasser Heimvorteil, wenn du das gewohnt bist und wenn du dann halt eben als Italiener da hinkommst, ich glaube Max Siebold, der jetzt bei uns kommentiert hat, gesagt, Fußball Amore sieht für den Italiener anders aus, also das hat er sich wahrscheinlich nicht so vorgestellt, deswegen, es kann schon sein, also man drückt natürlich den Norwegern die Daumen,
ja,
die
klar.
Geschichte.
Keine Frage.
Aber ich sag mal, die schaffen das, aber es sind halt auch jetzt keine, die wirklich den Bus parken. Also wenn man die ein bisschen verfolgt hat, die haben wirklich eine tolle Spielanlage, sind taktisch 1A aufgestellt und schießen immer wieder fantastische Tore. Jens-Petter Höie, der mal bei Frankfurt nicht funktioniert hat, der macht jedes Spiel ein Traumtor. Also der ist wirklich überragend gut. Und da gibt es so ein paar, die wirklich richtig toll zusammen funktionieren. Aber ja, also Inter ist jetzt halt auch nicht für das Offensivspektakel bekannt. Deswegen, ich bin mal gespannt. Aber eben 2 Tore reichen halt für die Verlängerung. Das ist schon möglich. Aber ich bleibe bei Bodø. Kleiner Funfact übrigens, weißt du, wofür Glimt steht?
Ich hatte jetzt gehofft, irgendwie für die Zigarette Glimt.
Es ist tatsächlich, also es ist der Name eines älteren norwegischen Vereins, aus dem Bodø so ein bisschen entstanden ist, aber Glimt steht in Norwegisch so für brennt oder für eine Flamme sozusagen. Also es ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie der Nachbarort, keine Spielvereinigung oder so, sondern es ist wirklich Bodø brennt sozusagen.
Ja, die Stimmung da, die ist immer am Brennen dementsprechend. Ja, es wäre natürlich traumhaft, wenn diese Geschichte weitergeht. Ich würde mich riesig freuen. Ich habe es mal jetzt in meiner objektiven, fußballanalytischen Sicht gesehen, dass Inter es, glaube ich, noch schafft. Aber
schämlich.
Ich würde mich freuen, wenn ich falsch liege.
Dann noch zu den Leverkusenern, die es geschafft haben, in Piräus zu bestehen. Anders als in der Ligaphase noch vor, ich glaube, vier, fünf Wochen haben sie da 2:0 verloren, jetzt 2:0 gewonnen. Auch wirklich ein super Spiel gemacht von Anfang an. Hätten das Spiel 6-7-0 gewinnen können. Das war Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Was sie da an Chancen verballert haben in der ersten Halbzeit, da hat man sich wirklich schon wieder Sorgen gemacht. Aber dann der doppelte Schick. Deswegen ja eine gute Ausgangssituation. Und an sich, glaube ich, machen die Leverkusener zumindest für mich aktuell auch keinen unsicheren Eindruck. Deshalb bin ich da relativ confident, dass es für die Werkself ins Achtelfinale geht.
Gehe ich komplett mit. Dann haben wir noch Brügge gegen Atletico Madrid. Auch wieder ein Spektakel auf allerhöchstem Niveau. Also da ging es auch hin und her. 2-0 Führung für Atletico zur Pause. Dann kommt Brügge zurück. Eigentor. Atletico führt wieder. Brügge trifft kurz vor Schluss. 3-3. Wahnsinn. Genau solche Spiele liebt man doch. Ich kann gar nicht voraussagen, wer da irgendwie jetzt weiterkommt. Ich finde, Brügge ist auch sehr unterschätzt. Atletico lange nicht mehr so dominant, wie sie mal waren, auch gerade auf internationaler Ebene. Klar, der Heimvorteil liegt jetzt im Rückspiel bei den Madrilenen, aber ich kann da wirklich, ist für mich fast ein 50-50-Ding.
Ja, muss ich ein bisschen korrigieren, denn Atletico, die haben zwar in der Liga jetzt die letzten Spiele, bis auf jetzt das vom Wochenende, haben sie ab und zu ein bisschen underwhelmed, das stimmt. Aber sonst immer wieder, zum Beispiel im Pokal gegen Betis Sevilla und dann danach im Hinspiel gegen Barca wirklich ein Feuerwerk abgefackelt. Unfassbar starkes Spiel zu Hause, die wirklich völlig zerlegt und jetzt auch in der Liga am Wochenende wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben so ein paar Spieler wie Lookman, wie auch Sørloth, die richtig, richtig gut in Form sind. Von daher sehe ich leider kein Weiterkommen Brügges, obwohl die mal wieder so ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Also Brügge immer so ein Verein, der die letzten Jahre die Champions League bereichert, weil die wirklich immer wieder in so Top-Spielen, Leute, die sie noch nicht so auf dem Schirm hatten, daran erinnern, dass sie echt immer mal wieder für eine Überraschung gut sind und echt tollen Fußball spielen. Macht bestimmt auch was mit dir, oder? Der Ex-Hannoveraner Nicolò Tresoldi, der da wieder ein Tor gemacht hat.
Absolut, da hat man schon ein gewisses Auge dann natürlich drauf.
Ja. Und dann natürlich Zolis, der ehemalige Düsseldorfer, zum 3-3. Also die zweite Liga ist going strong in Brügge.
Ja, die hat eben Champions-League-Niveau bei uns in Deutschland.
Gut, dann haben wir als allerletztes noch das Spiel zwischen Benfica und Real, beziehungsweise jetzt in Madrid. Hinspiel 1-0. Klar, sportlich gibt es da ein bisschen was zu erzählen. Vinicius mit dem Siegtreffer, der dann eben nach dem Jubel so ein bisschen ausartet in diese unschöne Rassismusgeschichte. Ist, glaube ich, ein super schwieriges Thema. Darfst gerne auch gleich was dazu sagen. Der Gegenspieler Prestiani war es, Gianluca Prestiani, Argentinier, der sich eben das Trikot vors Gesicht zieht und dann offensichtlich was zu Vini sagt. Ich glaube, also ich spreche zumindest mal für mich, dass ich Vini auf jeden Fall glaube, dass da was sehr, sehr Unschönes gefallen ist. Ich glaube, wie auch viele gesagt haben, dass den Mund zu verdecken ist in der Regel nicht ein Zeichen für Unschuld. Deshalb für mich auf jeden Fall, bin ich da auf jeden Fall bei Vini. Ich finde es auch absoluten Schwachsinn, da irgendwie seinen schon provokanten Torjubel irgendwie dann damit quasi zu rechtfertigen oder die Aktion mit dem provokanten Torjubel zu rechtfertigen. Hat natürlich überhaupt nichts mit der Aktion zu tun. Aber leider eben dieses Thema und deswegen sage ich mal ganz schnell, Real kommt deutlich weiter. Ich glaube, die werden wirklich bis an die Zähne motiviert sein. Die werden, glaube ich, auch das ein oder andere Mal Gianluca Prestiani etwas rustikaler wegtackeln. Das wird passieren, glaube ich, und sich da eben hinter Vini versammeln. Und ich glaube, das ist so eine Aktion, eine der wenigen, die Real so richtig vereinen kann. Und ich glaube, dass, abgesehen davon, dass es eine absolut ekelhafte Aktion war, wenn die so passiert ist, ist es nicht unbedingt clever gewesen von Benfica oder von dem Spieler.
Ja, da war wirklich gar nichts clever dran. Also bei dem Spiel ist das Sportliche ganz, ganz schnell in den Hintergrund geraten und ohne, dass ich jetzt da selber nochmal meinen genauen Take oder sowas zugebe, in der Position bin ich auch gar nicht. Ich finde, soll an der Stelle nochmal hier erwähnt sein, Vincent Kompany hat auf seiner Pressekonferenz wirklich ein bemerkenswertes, vielleicht das bemerkenswerteste Pressekonferenzstatement, was ich jemals gesehen habe, abgegeben zu genau diesem Thema. Also wenn ihr genau wissen wollt, wie man diese Situation, das Geschehene da einordnen sollte oder kann, dann hört euch das einfach mal an. 12 Minuten, sehr bewegend, sehr richtig, sehr groß, hat da wirklich auch allen Beteiligten jetzt nicht nur vor den Kopf gestoßen, sondern auch trotzdem noch die Hand gereicht, die Türen offen gelassen für Verständigung, für bessere Kommunikation, für besseren Umgang mit solchen wirklich ekelhaften Themen. Dementsprechend, ich bin nicht in der Situation, das wirklich nochmal so aufzurollen und zu bewerten. Was ich sagen kann, ist, dass es einfach, falls es, muss man ja immer noch sagen, denn wirklich so war, einfach komplett ekelhaft ist. Etwas, was nicht zu tolerieren ist. Etwas, was lebenslange Strafen meinetwegen auch nach sich ziehen sollte. Und ja, dementsprechend, sportlich hast du es richtig gesagt, bin ich bei dir. Und alles Weitere, wie gesagt, ist einfach nur ja, aufs Schärfste zu kritisieren, was da sehr wahrscheinlich vorgefallen ist. Und selbstverständlich stehe ich da persönlich auch komplett hinter Vini. Also egal, was man von ihm jetzt so als Person oder so halten mag, das ist eine Grenze, die da überschritten wird. Und da muss man sich solidarisch hinter ihn stellen. Und da gibt es keine zweite Meinung für mich.
Ja, also wenn es in den Rassismus übergeht, dann gibt es nichts, was die andere Person vorher machen kann, die das eben ja, rechtfertigt. Er ist ein sehr provokanter Spieler und das darf man dann mit Provokation zurückzahlen, aber eben nicht mit sowas.
Absolut. Finde ich ja, nochmal eine wichtige Aussage zum Abschluss dieser Folge. Um es jetzt hier nicht ganz traurig zu beenden, denn es ist leider ein trauriges Thema. Es ist spannend, dass Dortmund und Leverkusen, die ja beide auf dem Weg sind, weiterzukommen, dann ja einer der beiden bekommt es mit den Bayern zu tun, der andere mit Arsenal London. Also ist das jetzt für dich abschließend zu dem Champions-League-Thema quasi nur eine Extra-Runde, die sie noch drehen dürfen jetzt? Bekommt man ja auch ein bisschen Geld für und so, aber danach ist dann Schluss wahrscheinlich, oder? Gegen Bayern so wie gegen Arsenal.
Also man kann halt hoffen, dass Dortmund auf Arsenal trifft, weil dann treffen da halt wirklich die Flanken- und Eckenfetischisten da aufeinander. Ja. Da könnte schon was gehen. Also gegen die Bayern, glaube ich, geht nichts. Ich sage, Arsenal kannst du an einem guten Tag oder sagen wir an zwei guten Tagen kannst du schlagen.
Glaube ich auch.
Wenn du die Standards verteidigen bekommst einigermaßen. Du musst da halt wirklich, gefühlt musst du da mit Süle spielen, dass der sich vor Kobel stellt, weil Arsenal, die rennen ja zu fünft in den Torwart rein. Da brauchst du halt so einen, der die einfach wegschiebt. Und da, das traue ich, Big Nick, traue ich dem zu. Und ja, offensiv hat man jetzt ja gesehen, wie stark Dortmund nach Standards ist. Da kann man dann eben auch mal Tore machen, weil ganz ehrlich, Arsenal, das muss man ja auch dazu sagen, die sind halt spielerisch mit dem Ball enorm stark, enorm ballsicher. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich aus dem Spiel heraus nicht so krass viele Chancen bekommen. Und deshalb ja, musst du es wahrscheinlich auch über Standards regeln in beide Richtungen. Und das traue ich den Dortmundern auf jeden Fall so ein bisschen zu. Leverkusen sage ich, hat keine Chance.
Bin ich wirklich 1:1 bei dir. Ich freue mich riesig auf die kommende Woche, denn dann wissen wir schon viel mehr, auch ob Leverkusen und Dortmund denn überhaupt weitergekommen sind. Bis dahin sage ich Moritz, vielen, vielen Dank. Für diese Folge vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören und wie gesagt, es geht immer weiter. Fußball schläft nicht. Wir haben die Champions League vor der Brust. Ein interessanter Spieltag in der Bundesliga wartet auf uns. Heidenheim gegen Bremen, Letzter gegen Vorletzter. Dortmund gegen Bayern, Erster gegen Zweiter, Zweiter gegen Erster. Und da wird eine Menge zu besprechen sein. Vielen, vielen Dank, Moritz.
Ich freue mich drauf, Anton. Danke dir und danke euch. Und bis nächste Woche.
Folgt uns.